Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um ein sehr aktuelles Thema gehen, auch ein zukunftsträchtiges Thema. Wir reden nämlich über NFTs. Was ist denn das? Und was sind überhaupt auch die rechtlichen Probleme, die es da zu beachten gilt? Dazu, wie kann es anders sein, bin ich mit einem Anwalt verabredet, nämlich mit Herrn Arno Lampmann von der Kölner Kanzlei LHR Rechtsanwälte. Hallo, Herr Lampmann.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr gerne.
Freut mich sehr.
Lampmann, was sind denn NFTs?
Ja, was sind NFTs? Das ist eine interessante Frage, die man natürlich jetzt mit umfangreichen Ausführungen zur Technik, zur
das Technik wollen wir nicht,
beantworten können. Das wollen wir nicht. Und man kann sie natürlich, wie alle Lebensfragen, natürlich auch rechtlich beantworten.
Auch das wollen wir nicht im ersten Schritt.
Das wollen wir auch nicht. NFTs sind ja in aller Munde, überall liest man davon. Jede Publikation, die nichts anderes schreiben kann oder will, fängt an, sich mit dem Metaverse zu beschäftigen. Facebook heißt Meta seit einiger Zeit. Also das Metaverse und NFTs begegnen einem also in letzter Zeit häufiger. Und zwar hauptsächlich liest man von NFTs, die für ganz große Summen im Bereich der Kunst den Besitzer wechseln. Also da gibt es ja Beeple, den berühmten NFT-Künstler, der sein Werk für 69 Millionen Dollar an den Mann gebracht hat.
Und das sind jetzt nicht unbedingt Kunstwerke, wo man das Gefühl hat, das kann sonst niemand, richtig?
Ja, also das ist vielleicht auch ein Missverständnis, denn NFTs sollen ja eigentlich auch nur ein Mittel zum Zweck sein. Also wenn wir beide jetzt morgen ein von uns als sehr wertvoll gehaltenes Kunstwerk anbieten würden, würden vielleicht auch weniger Interessenten darauf anspringen als jetzt bei einem bekannten Künstler. Und zwar egal, in welcher Form wir das anbieten würden. Ne? Wir könnten ja ein Bild malen, wir könnten was Digitales erschaffen, wir könnten eben auch ein NFT in die Welt setzen.
Die Frage, was steht denn NFT eigentlich?
Das steht für Non-Fungible Token, ein neudeutscher und damit englischer Begriff. Tokens sind generell Einträge auf der Blockchain, die kennt man normalerweise als die Kryptowährung. Also das klassische Beispiel wäre der Bitcoin, das ist ein Token. Das ist aber wiederum ein Fungible Token. Und zwar ist das deswegen anders als das Non-Fungible Token, weil der Bitcoin ähnlich wie ein Geldschein so gehandelt wird, dass es egal ist, welchen Bitcoin man hat.
Das heißt, also genauso wie beim Geldschein, wenn ich Ihnen einen 50-Euro-Schein leihe oder einen Bitcoin leihe, bleiben wir mal beim 50-Euro-Schein, ist es wurscht, welchen 50-Euro-Schein Sie zurückzubekommen von mir?
Ja.
Zur Not könnten es auch 15-Euro-Scheine sein. Auch das wäre für Sie okay.
Genau.
Das wäre ähnlich wie beim Bitcoin, da ist es egal, was Sie zurückbekommen. Und beim NFT wollen Sie genau diesen wieder zurückbekommen, richtig?
Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil bei Geld ist es egal, welchen 10-Euro-Schein ich zurückbekomme. Deswegen würde man auch streng genommen nicht von Leihe sprechen. Das ist juristisch ganz interessant. Das Wort Leihe ist bei Geld eben deswegen nicht richtig, weil ich leihe Ihnen ja nicht den 10-Euro-Schein, weil ich den auch als solchen wieder zurückhaben will, sondern ich gebe Ihnen den Vermögenswert, ich gebe Ihnen ein Darlehen. Ne? Also das ist interessant auch juristisch.
Und aber Mann, ich habe BWL studiert und habe mich durch zwei Semester, ich will nicht sagen Jura geschleppt, Recht geschleppt und habe dann aufgegeben. Und mehr war nicht nötig und dabei soll es auch bleiben.
Ja, ich habe auch meine Gebiete, wo ich aufgegeben habe. Also wenn Sie jetzt Fragen gleich zum Steuerrecht haben, werde ich ganz allgemein antworten. Das ist auch ein Gebiet, das für mich immer ein Buch mit 7 Siegeln geblieben ist. Also das nur am Rande. Es ist ja auch nicht falsch, von Laie zu sprechen. Somit habe ich das ja, so habe ich das ja auch nicht gemeint, sondern ich wollte damit ja nur Ihr Beispiel noch ein bisschen erweitern, dass man also sieht, okay, der 10-Euro-Schein, auf den kommt es nicht an, es kommt auf den Wert an. Genauso wie bei Bitcoin auch. Und beim NFT kommt es eben auf das NFT als solches an, genauso wie bei einem Gemälde, wenn wir bei der Kunst mal bleiben wollen. Wenn ich Ihnen ein Gemälde leihe, dann will ich natürlich das auch zurückhaben und nicht irgendein anderes. Das wäre dann Tausch, das können wir vielleicht vereinbaren, wenn mir dann anderes besser gefällt. Aber eigentlich will ich das ja wieder haben. So. Und bei NFTs ist eben diese Fungibilität nicht gegeben. Deswegen nennt man sie Non-Fungible Tokens, abgekürzt NFTs. Und diese allgemeine Beschreibung zeigt, dass NFTs alle möglichen Arten von Erscheinungsformen haben können. Also das muss nicht unbedingt jetzt das teure Bild oder das teure Kunstwerk sein, das damit verknüpft ist. Das kann also alles Mögliche sein.
Würde ich in der Formulierung richtig liegen, dass der Token, der dort dann in der Blockchain manifestiert wird, sozusagen ein Ausdruck des Vertrags ist, dass ich etwas erworben habe oder dass mir jetzt etwas gehört?
Das finde ich eine interessante Formulierung. Um da jetzt selber nichts Falsches zu sagen, muss ich kurz mal drüber nachdenken. Aber ich meine, dass das genau richtig ist, wie Sie es sagen. Ausdruck eines Vertrags. Es ist natürlich nicht das Rechtsgeschäft als solches. Das findet in der Blockchain insofern erstmal nicht statt, sondern es ist erstmal nur ein Ausdruck, also ein Beleg für ein Besitzverhältnis, wenn man es mal so ausdrücken will. Also ein Token ist ein Eintrag auf der Blockchain, das im Regelfall einem gewissen Wallet zugeordnet ist.
Also einer Geldbörse, richtig? Also einer digitalen Geldbörse.
Einer digitalen Geldbörse, so wird sie genannt. In Wirklichkeit sind da die Coins aber nicht drin, sondern die Wallet-Adresse wird ja auf die Blockchain geschrieben, um dann Außenstehenden die Möglichkeit zu geben, zu kontrollieren, wem ist jetzt dieses Token zugeordnet. Und dann sehen Sie eine Wallet-Adresse und erstmal mehr nicht. Das heißt, es ist pseudonym. Sie können also jetzt die Person nicht zuordnen. Sie können nur eine Wallet-Adresse zuordnen. Und derjenige, dem das Wallet gehört, der kann Einfluss nehmen auf das weitere Schicksal des NFTs. Das heißt, Sie haben es ist eigentlich eine Excel-Tabelle, die öffentlich ist, die immer weiter fortgeschrieben und validiert wird von einem ganzen Netzwerk von Computern.
Das heißt, die Blockchain, von der Sie gerade sprechen. Ne?
Genau. Die Blockchain ist eigentlich, wo also die Tokens festgeschrieben sind und die Smart Contracts in dem Sinne. Es gibt ja die Blockchain Bitcoin. Bei NFTs trifft man häufig die Ethereum-Blockchain an, was aber von der Idee her sehr ähnlich ist. Ich bin da technisch, und wir wollen da auch nicht groß drüber reden, haben wir ja auch schon gesagt. Es wäre auch gefährlich, wenn ich mich daran versuchen würde. Ich stelle es mir möglichst einfach und aber meines Erachtens sehr effektiv als öffentliche Excel-Tabelle vor, wo Eintragungen sind. Also in der ersten Spalte steht das Token, in der zweiten Spalte steht die Wallet-Adresse zum Beispiel. Und dann weiß ich, dieses Token gehört diesem Wallet.
Und aber jetzt muss ich ja dann noch nachweisen, dass mir auch tatsächlich diese Wallet gehört, richtig?
Richtig. Das kann derjenige, der im Besitz der sogenannten Private Keys ist. Es gibt die Public Keys, das ist quasi die Hausnummer, die Adresse dieses Wallets, und es gibt die Private Keys, mit denen man dieses Wallet sozusagen aufschließen kann und darüber Transaktionen aktivieren kann. Und der Besitzer der Private Keys ist faktisch derjenige, der die Kontrolle über alles hat. Derjenige muss sich auch nie outen. Wenn man das geschickt macht im Metaverse sozusagen, kann man also anonym bleiben. Man darf nur nicht vergessen, jede Transaktion lässt sich natürlich nachvollziehen. Das heißt, Sie können, wenn Sie sich in einem Wallet geoutet haben als Eigentümer und dahin oder da von weg Transaktionen aktivieren, ist es natürlich nachvollziehbar, dass Sie damit in Zusammenhang stehen.
Das heißt, im Moment, das, was mit den NFTs da im Kunstmarkt passiert, dieses Thema, was relativ stark gehypt wird, ist aber nur ein Beispiel. Ich könnte auch den Besitz meines Führerscheins, den Besitz sogar meines Handys oder was auch immer, über NFTs in der Blockchain dokumentieren, richtig? Und rechtssicher machen.
Also genauso wie Sie in eine Excel-Tabelle schreiben könnten, das Auto mit dem Kennzeichen oder der Fahrgestellnummer XYZ gehört Arno Lampmann, könnten Sie das natürlich mit jedem anderen Gegenstand machen. Sie haben natürlich da dann eine interessante Schnittstelle, mit der Sie sich beschäftigen müssen, nämlich die Schnittstelle zwischen digitaler und reeller Welt, ne, die oft Schwierigkeiten bereitet, ne, weil ein digitales Asset ist leichter zu verknüpfen mit dem NFT als ein Asset aus dem Real Life. Da kommt es dann natürlich zu Situationen, wo, wenn Sie zum Beispiel sagen, also ich bin der, das ist ja beim Fahrzeug, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Sie haben ja auch den Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein. Beim Fahrzeugbrief wird ja gesagt, also derjenige, der den Brief hat, von dem wird auch vermutet, dass er Eigentümer des Autos ist. Und so ähnlich ist ja der Blockchain ja auch. Das steht da drin, dieser Gegenstand gehört jetzt dieser Wallet-Adresse. Ob das jetzt im tatsächlichen Leben auch wirklich so ist, das muss man separat beurteilen. Und da fängt es an, schwierig zu werden. Und da fängt es auch schnell an, jetzt fangen die Kritiker auch schnell an, das System in Frage zu stellen. Denn wenn man sagt, die Blockchain ist nur eine öffentliche Excel-Tabelle, dann kann die ja auch falsch sein. Das heißt, das ist also gerade bei der Verknüpfung von NFTs mit realen Gütern ist das eine interessante Frage. Geht ein Eigentum zum Beispiel, bleiben wir mal beim Auto, bei der Übertragung eines NFTs auch auf den Erwerber des NFTs gleichzeitig über?
Und das da ist muss dieses man Thema mit Scheineigentum oder Scheinbesitz, was wir schon mal diskutiert haben, richtig?
Ja, genau. Genau, das ist eine interessante Sache, weil der Gesetzgeber hat im BGB, in dem er viele Sachen vorhergesehen und beachtet hat im Vorhinein, hat sich überlegt, wie stellen wir sicher, dass der Rechtsverkehr überhaupt weiß, wem was gehört. Und da gibt es die Eigentumsvermutung durch Besitz. Das heißt, der Gesetzgeber im BGB hat überlegt, derjenige, der eine Sache hat in der tatsächlichen Sachherrschaft, von dem wird erstmal vermutet, dass es ihm auch gehört. Einfach, um mal irgendwo anfangen zu können. Und das Gleiche.
Also, um das nochmal kurz zu sagen, wenn ich den Wohnungsschlüssel zu meiner Wohnung habe und da reinkomme und ich irgendwie den Eindruck mache, dass ich mich hier auskenne, dann ist erstmal die Vermutung nahe, dass das Ding mir gehört.
Würde ich sagen, ja, bei Wohnungen ist es natürlich nochmal ein anderer Fall. Da ist der Verkehr ja auch daran gewöhnt, dass es Mietswohnungen gibt. Das mit dem Auto gefällt mir eigentlich am besten, weil das ist eigentlich klar. Jeder grundsätzlich ist der, man kann auch ein Auto mieten, ist klar, aber Autos gehören normalerweise dem, der den Schlüssel hat und der den Brief vorzeigen kann. Das muss aber nicht, muss nicht gleich laufen. Ne? Das kann auch auseinanderfallen. Sie haben das Auto schon übereignet, Ihren Brief aber noch nicht umgeschrieben, dann ist der Rechtsverkehr womöglich in dem Moment nicht richtig informiert über die tatsächliche Eigentumslage. Das muss dann in Einklang gebracht werden. Und dieses Problem ist im Moment ja bei NFTs auch noch nicht gelöst. Sie sind also nicht unbedingt Eigentümer des mit dem NFT verknüpften Gegenstands, wenn Sie ein NFT erwerben. Sie erwerben nämlich eigentlich nur den Eintrag in der Blockchain. Und dann, da sagen natürlich viele Kritiker, ja, das ist ja schön, nur was soll das ganze Theater, wenn damit überhaupt eigentlich gar nichts rechtlich dann in Bewegung gesetzt wird.
Was fehlt denn dazu nochmal, damit ich es auch verstehe?
Also das ist eine schöne Juristenfrage, die man mit Juristenantwort beantworten kann. Es kommt drauf an, ne, was jetzt verknüpft wird mit
diesem Ende. Ich habe gedacht, wann kommt es? Das kommt drauf ja. an.
Ne? Ich habe es ja versucht, so lange es möglich zu vermeiden. Und ich meine das natürlich auch jetzt auch ein bisschen scherzhaft, weil natürlich kommt immer alles drauf an. Das ist ja nicht nur ein juristisches Problem. Also es kommt drauf an, welches Asset, nenne ich es jetzt mal neudeutsch, mit dem NFT verknüpft ist. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben sich überlegt, Antiquitäten aufzumöbeln und neue herzurichten und die im Wege eines NFTs an den Mann zu bringen. Die haben 5 NFTs gemacht und die verknüpft mit einem reellen, tatsächlich existierenden antiken Möbelstück, das bei denen einlagert. Und wenn man das im NFT kauft, die haben uns natürlich gefragt, ja, wie sollen wir das jetzt machen? Der Käufer dieses NFTs soll auch Eigentümer dieser Antiquität werden. Und der Witz ist, dass man diese Antiquitäten dann handeln kann, ohne sie je in physischen Besitz genommen zu haben. Und wie geht das? Und dann haben wir gesagt, ja, genau das Problem gesehen, dass mit dem NFT eigentlich erstmal gar nichts passiert in der reellen Welt, mit dem Übertragen des NFTs, sondern man muss einen separaten Vertrag schließen. Was natürlich der Sinn dieser digitalen Übertragung den Sinn wieder so ein bisschen in Frage stellt. Also man muss tatsächlich eine Zusatzvereinbarung schließen. Das haben wir im Wege eines sogenannten Besitzkonstituts dann gemacht. Das heißt, wenn ich das NFT kaufe, habe ich in der Description bei OpenSea, also dieser Plattform, auf der man NFTs handeln kann, gibt es auf der Angebotsseite, genau wie bei eBay auch, bei diesen anderen Plattformen, einen Kasten, in dem man beschreiben kann, was mit dem NFT los ist. Und diesem Kasten haben wir einfach eine vertragliche Vereinbarung hinzugefügt und gesagt, lieber Käufer des NFTs, du bekommst durch Bezahlung und Übertragung des NFTs das NFT, aber du bekommst zusätzlich auch noch diese Antiquität als im Wege des Besitzkonstituts übereignet. Und das muss man bisher zumindest noch so machen. Man kann es sicherlich auch in einem Smart Contract nachher unterbringen. Das ist ja, der Smart Contract ist ja das Vehikel, mit dem das NFT auf die Blockchain zum Leben erweckt wird. Und aber man muss, die bloße Übertragung eines NFTs ist nur der Wechsel eines Datensatzes. Oder nicht der Wechsel, sondern die Modifikation eines Datensatzes, nämlich dieser virtuellen Excel-Tabelle.
Gibt es denn sonst noch rechtliche Probleme, die im Moment noch relativ stark diskutiert werden, nenne ich es mal so, und nicht so wirklich geregelt sind?
Ja, aus zivilrechtlicher Sicht und auch aus strafrechtlicher Sicht. Letztendlich ist es interessant, wie man NFTs als solche einordnet. Ob man Eigentum zum Beispiel an NFTs erlangen kann. Da gibt es also im Moment noch nichts Eindeutiges. Da gibt es solche und solche Stimmen. Ich bin der Meinung, man könnte eigentlich das Eigentum, die Vorschriften des Eigentums anwenden auf NFTs, weil es viele gleichlaufenden Merkmale gibt. Das Eigentum zeichnet sich ja dadurch aus, dass man eine Exklusivität feststellen kann. Also man kann einen eindeutigen Rechteinhaber zuordnen, der andere ausschließen kann von der Benutzung. Das haben wir ja hier durch das Wallet-System. Wir haben die Publizität durch die öffentliche Excel-Tabelle. Deswegen spricht vieles dafür, zu sagen, an einem NFT kann man auch Eigentum erlangen. Die Gegenstimmen sagen natürlich, ja, Daten konnten noch nie zu Eigentum erworben werden. Es ist, wie gesagt, nur ein Eintrag in einer Excel-Tabelle. Da streiten sich die Geister gerade. Je nachdem, wie man das sich beantwortet, die Frage, hat das weitreichende Konsequenzen, nämlich darauf, was passiert, wenn man eine Transaktion auslöst auf einer dieser Auktionsplattformen zum Beispiel. Wenn man sagt, Eigentum kann gar nicht erlangt werden an NFTs, dann passiert sehr wenig bei so einer Transaktion. Und strafrechtlich ist interessant, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, man hört ja auch viel davon, dass Wallets gehackt werden oder mit Phishing-Mails kompromittiert werden. Das heißt, man gibt seine Seedphrase irgendjemandem unbedacht weiter und die räumen dann das Wallet leer. Da muss man sich ja die Frage stellen, kann man NFTs klauen? Ne? Kann man also einen Diebstahl begehen an NFTs? Das setzt aber die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache voraus. Wenn man jetzt sagt, NFTs sind schon gar keine Sachen, dann scheidet Diebstahl aus. Wenn man die Vorschriften für Sachen analog anwendet, greift das sogenannte Analogieverbot im Strafrecht. Da ist man also sehr streng. Da können Sie nicht einfach Dinge analog anwenden. Das heißt, im Strafrecht hat das zur Konsequenz, dass NFTs nicht im strafrechtlichen Sinne Gegenstand eines Diebstahls werden können. Da gibt es natürlich andere Straftatbestände. Es kann Betrug sein, wenn man jemandem irgendwie die Seedphrase entlockt mit irgendwelchen falschen Angaben. Es gibt Datenstraftaten, die in Frage kommen. Aber der klassische Diebstahl, also ein NFT wegnehmen, das funktioniert nicht.
Dann sind wir doch einfach mal gespannt, ob und welche Lösungen es da geben wird. Und Herr Lampmann, ich bedanke mich für das spannende Gespräch.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls und hoffe, dass dieser schnelle Ritt durch diese Aspekte tatsächlich den Informationswert hatte, den wir uns erhofft haben.
Genau, davon geht es noch. Also, ich wünsche Ihnen was, ja?
Ja, vielen Dank.
Bis bald und danke nochmal. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.